Hi Leute, bevor es losgeht noch eine Info. Wenn euch optisch definiert gefällt, könnt ihr uns jetzt auch auf Ko-fi unterstützen. Unter ko-fi.com/optisch-definiert. Falls das zu schnell ging, die Adresse findet ihr auch in den Shownotes. Eure Unterstützung macht, dass wir keine Werbung schalten brauchen. Außer diese hier, aber die ist ja eh für uns. Und jetzt geht's los.
Optisch definiert. Der Podcast übers Comics machen. Mit Ingo Römling und Caroline Ring. Und heute mit Anne Petzke. Hallo Anne.
Hallo.
Hallo Anne, schön, dass du Zeit hast. Schön, dass du dabei bist.
Ja, danke an meinen Mann, dass er den Nachwuchs erstmal jetzt durch die Gegend karrt.
Anne, du bist Comiczeichnerin, du bist Manga-Zeichnerin und wir haben in letzter Zeit viel mit so Leuten gesprochen, die Comics und Graphic Novels machen, die halt vielleicht auch manchmal in der Zeitung besprochen werden, sage ich mal, oder in Feuilleton jetzt auch online natürlich besprochen werden. Das ist bei deinen Sachen ja eher nicht so der Fall. Aber ich möchte trotzdem mal kurz eine Sache erwähnen, die ich nämlich vorhin noch mal gecheckt habe. Du machst Online-Comics auf Tapas und die Serie Bound, über die wir mit dir heute hauptsächlich sprechen wollen, die hat fast 70.000 AbonnentInnen und über 17 Millionen Views. Halleluja! Das sind ja krasse Zahlen.
Ja, allerdings, ich habe jetzt schon eine ganze Weile nichts hochgeladen, ne, weil ich letztes Jahr an der Light Novel zu Bound gearbeitet habe. Und da musste ich erstmal dann pausieren, beziehungsweise ja, seitdem habe ich da nichts gemacht. Also das läuft jetzt halt so vor sich hin. Ich glaube, wenn es mal jemand findet, dann binscht er halt alles durch, was da ist. Und dann wird geschrien, warum es zu Ende ist. Aber als ich sehr aktiv hochgeladen habe, also wenn ich wieder aktiv hochlade, dann reaktiviert man halt dann gleich alle Leser. Und das ist eigentlich dann immer ganz cool.
Was ist denn das, eine Light Novel?
Der Begriff kommt aus Japan. Es ist eine Novel, ein Roman, der allerdings kürzer ist als der Durchschnittsroman. Das heißt, die Wortanzahl ist zwischen 40 und im Schnitt 80.000 K, was natürlich deutlich unter dem liegt, was man jetzt normalerweise hat. Ich glaube, so in Deutschland beziehungsweise im Romanbereich ist der Durchschnitt so 120 K. Also 120 ist der Durchschnitt. Das heißt, es ist deutlich kürzer und dafür hast du teilweise dann auch eher so einen seriellen Charakter. Und das ist ganz cool für Leute, die schnell mal was snacken wollen, sozusagen, ne? Und die jetzt nicht unbedingt eine ganze Woche mit einem Buch verbringen möchten. Die dann sagen, sie möchten es vielleicht an einem oder an zwei Abenden fertig lesen. Und das Besondere an Light Novel ist auch noch, dass du Illustrationen drin hast, immer fest. Also das ist wirklich so ein Fixpunkt. Und du sozusagen diesen grafischen Aspekt beziehungsweise den visuellen Aspekt mitgeliefert bekommst. Und das finde ich eigentlich sehr attraktiv. Als Mischform für die, die keinen Bock haben auf Comics, aber trotzdem was Grafisches dabei haben wollen.
Also ist im Grunde das Buch zum Comic, wenn man so will, oder wie?
Bei Bound schon. Ich bin ja bei der Geschichte von Bound tatsächlich sehr, sehr strikt, was den roten Faden angeht. Das heißt, ich schweife nicht unbedingt dann im Comic links und rechts ab, was auch einfach durch die begrenzte Zeit, die ich an der Seite arbeiten kann, daran liegt. Und dementsprechend ist das wirklich sehr straightforward. Wir folgen nur sozusagen einem Geschichtenstrang. Und alles, was da nicht reinpasst, das ist dann halt in der Light Novel von Bound reingewandert. Also
okay.
Nebengeschichten, Vorgeschichten, alles drumherum. Also wenn jemand einen Comic liest und denkt, oh, eigentlich wüsste ich gerne noch mehr darüber, dann ist es halt genau das, was da dann stattfindet.
Ah, okay. Nimm uns doch mal ganz kurz mal mit, was ist denn Bound eigentlich? Worum geht's da?
In Bound geht es eigentlich darum, dass Magier immer ein Gegenstück haben. Das ist der Page sozusagen. Und der Page balanciert die Magie aus. Also normalerweise sagt man ja, dass Magier sozusagen so die Endgegner sind, die haben diese endlose Kraft. Bei mir ist es so, dass die nicht unbedingt die Stärksten sind oder die Stärksten sind nicht die, die alleine existieren können. Also du brauchst dieses Gegenstück, weil die Magie irgendwann sonst zu viel wird. Ein Magier kann sich durchaus selbst zerpflücken, weil die Magie ihn zerfrisst.
Spielt das in der Gegenwart oder im Mittelalter oder?
Es ist ein alternatives Universum und spielt eher im, ich würde nicht sagen Mittelalter, aber es ist mittelalterlich angelehnt. Das heißt, wir sind in einer Zeit, wo du gotische Bauten hast zum Beispiel. So die Zeit, also es gibt keine Handys, es gibt keine Telefone, es gibt keine Autos und es wird noch traditionell gekämpft. Das finde ich einfach praktischer, so für eine Story, die halt tatsächlich diesen simplen Hintergrund braucht.
Sag mal, wie lange machst du jetzt eigentlich schon Bauen? Du hast vorhin gesagt, das gucken jetzt nur noch welche so ab und zu vorbei. Aber ich meine, da sind ja trotzdem jede Menge Leute zusammengekommen, die sich das angeguckt haben. Über welchen Zeitraum sprechen wir denn da?
Also 2019 habe ich angefangen und ich glaube 2020 bin ich zu Tapas gewechselt. Und das lief schleppend. Ich habe, glaube ich, die meisten Views innerhalb von 2 Jahren akkumuliert und das war vorletztes Jahr und das Jahr davor. Lag jetzt aber auch daran, wie gesagt, an der Novel und natürlich, ich hatte ja das Timing so perfekt gesetzt, dass ich eigentlich schon beim Zeichnen des ersten Bandes schwanger war, dann quasi im Krankenhaus noch die letzten Szenen gemacht habe für den deutschen ersten Band.
Okay.
Weil die Wehen irgendwie 3 Tage waren, ich okay, kann doch zeichnen.
Oh Gott.
Und der dritte Band, das war dann wieder hochschwanger. Meine Mutter hatte auch noch Krebs. Also kamen so viele Sachen zusammen. Die Bände haben quasi so das komplette Familiendrama der letzten 3 Jahre mitgenommen. Das war ein ganz schöner, so ein Rollercoaster quasi. Aber passt ja auch gut zu den Bänden, emotional.
Also da ist ja sehr viel los gewesen, aber auch wirklich in dir drin unheimlich viel. Wirkt sich das dann auf die Geschichte aus, die du schreibst? Oder?
Also ich glaube, komplett trennen kann man es nie. Und ich glaube aber auch, dass eine Story so eine Wucht von Emotionen teilweise braucht, dass man die selbst erlebt hat. Also nicht in jedem Fall. Also ich würde ja zum Beispiel nie sagen, eine Frau muss eine Vergewaltigung erlebt haben, um diesen Terror sich vorstellen zu können, der damit einhergeht. Aber ich glaube trotzdem, dass wenn man so eine Bandbreite von Emotionen selbst durchlebt hat, dass man das dann auch gut in die Story übertragen kann, ohne dass es dann fake oder unrealistisch wirkt, weißt du? Und ich glaube schon, dass ich da jetzt anders rangehe als zum Beispiel 2019. Man wächst mit dem Comic und der Comic wächst natürlich auch mit einem zusammen. Das finde ich aber eigentlich ganz schön, so wenn man sagen kann, hey, an der Stelle ist das passiert, das ist ja auch wie ein Tagebuch eigentlich.
Entwickelst du die Story dann tatsächlich so Stück für Stück? Also ist das wie eine Reise, die du unternimmst oder hast du da einen Plan oder eine Art Skript, wie das irgendwann endet oder weitergeht oder entscheidest du das relativ spontan?
Eigentlich nicht. Das Ende war tatsächlich das allererste, was ich bei Bound entschieden hatte. So.
Ah, okay.
Das hat sich auch nicht geändert. Ich freue mich auch drauf, wenn ich nochmal dann die Chance habe, das zu zeichnen, ne? Weil ich glaube, dass es immer noch so ziemlich perfekt ist von dem, wie es enden soll. Und der Rest kam dann tatsächlich beim ersten Band so stückweise dazu. Also da war es noch wirklich Learning by Doing, auch von Paneling und so weiter. Beim dritten Band jetzt bin ich tatsächlich ab der Hälfte komplett vom vorgefertigten Skript abgeschwiffen und dachte dann so, fuck, ich mache jetzt alles anders. Und ich befürchte, das ist mein genereller Arbeitsstil, dass ich dann irgendwann merke, okay, eigentlich könnte man es ja anders machen und ich will mich dann auch nicht so strikt dann halten, wenn ich rausfinde, dass es anders eventuell viel schöner funktioniert. Also es ist immer für die Redaktion der absolute Albtraum, wenn ich dann sage, nee, ich mache jetzt doch alles ganz anders. Aber für mich ist es halt praktischer, wenn ich da wirklich mich nicht so ganz stringent an das halte, was ich vielleicht vor einem Jahr entschieden habe. Das ist ja auch immer dieses Wachstum mit der Story.
Du hast ja einen ziemlich strengen Rhythmus, wenn du deinen Comic so machst, ne? Ich habe das mal gelesen, dass du morgens die Familie versorgst oder was auch immer machst und dann setzt du dich an den Schreibtisch und dann zeichnest du dein Pensum und so geht's dann jeden Tag weiter. Also als hättest du deinen eigenen 9-to-5-Job geschaffen. Ist das so oder liege ich da falsch?
Ich habe einen 9-to-14-Job, wenn man es so will. Also ich arbeite ja noch, ich habe ja einen Job.
Mhm.
Das heißt, wenn wir um 6 aufstehen, dann ist halt bis um 8 Kinder, dann habe ich 1 Stunde Zeit, die ich meistens noch mal schlafe. Weil meine Tochter ja noch, die ist ja gerade erst 2 und das merkt man halt. Und mein Sohn, der ist jetzt gerade in einem Alter, wo Nachtschreck sehr stark kommt. Das heißt, sein Nachtschreck ist gleich mein Nachtschreck und dementsprechend sind die Nächte dann auch teilweise sehr kurz. Ab 9 bin ich dann erstmal bis 14 Uhr tatsächlich bei meinem Hauptjob. Ich arbeite ja für Ultraverse und mache da das Merchandising.
Ja, okay.
Und von 14 bis 15 Uhr ist dann schnell kreativ die Sachen machen für mich selbst und ab 15 Uhr stehen die Kinder vor der Tür und dann ist bis 21 Uhr erstmal nur Familienzeit, auch relativ strikt und danach geht's bis 1 Uhr morgens dann wieder weiter. Alles, was ich machen möchte an kreativen Sachen, muss halt in die Nachtzeit rutschen aktuell, weil es einfach so ist mit kleinen Kindern. Aber ich habe mir auch gesagt, ich habe keine Kinder bekommen, um die dann zu parken und die Zeit geht halt auch so schnell um, bis sie einen dann bockig angucken, die Tür zu schlagen und dann eigentlich gar nicht mehr mit einem sowas zu tun haben wollen. Deswegen dachte ich, okay, das ist in Ordnung. Und wenn es dann doch mal mehr zu tun ist, dann sagt man halt, okay, ist jetzt abklatschen, ne? Du kriegst jetzt mal deine 2 Stunden, machst noch dein Meeting oder ich gehe dann halt raus mit den Kids und beschäftige die und dann ist es auch gut. Das geht schon. Aber das Problem ist auch, dadurch, dass ich halt im Homeoffice bin, sobald du Kinder hast, bist du verfügbar. Denen kannst du das erzählen, wie du willst. Du bist da, dann bist du für die da, aus ihrer Sicht. Und denen zu sagen, Mama muss jetzt arbeiten, da lachen nicht alle aus. Es wird ignoriert und überhaupt nicht akzeptiert. Und
ja, Schweinerei.
Genau, aber lustigerweise, meine Tochter meint auch schon mal, so, wenn sie spielt, sagt sie auch mal, ich gehe jetzt arbeiten. Ich, als was arbeitest denn du? Na, ich mach Sachen.
Ach so. Ist das das, was du auch immer sagst oder wie?
Manchmal sage ich halt, ich gehe jetzt kurz arbeiten, ne? Also wenn ich wirklich noch was fertig machen muss. Und ich weiß nicht, ob das so cool ist, dass eine 2-Jährige das schon so übernommen hat, aber sie hat es halt. Also das ist bei denen auch so drin. Mama macht halt Bücher und Mama geht dann halt arbeiten.
Oh, ich weiß nicht. Ich finde, das hört sich schon cool an.
Also es ist deutlich zusammengeschrumpft. Ich muss auch sagen, wenn man wirklich intensiv Comiczeichner sein will, sind Kinder vielleicht so die blödeste Idee, die man haben kann. Weil früher war es so, 14 Uhr Feierabend, geil. Und dann habe ich bis Mitternacht durchgezeichnet und das war voll produktiv. Und das ist jetzt natürlich wahnsinnig zusammengeschrumpft, die Zeit.
Also das heißt, wie viel Zeit hast du dann am Tag zum Comiczeichnen?
4 bis 5 Stunden. Immer noch viel, muss ich sagen, ne? Aber du musst jetzt nicht fragen, wo Freizeit ist, weil das ist die Freizeit.
Ja, das ist die Freizeit, das ist klar, ja, genau. Das ist dann das Hobby.
Ich habe mir Bound natürlich auch ein bisschen angeschaut. Also,
oh je.
Was mir aufgefallen ist, also du arbeitest relativ wenig mit Hintergründen, ne? Ist das ein Stilmittel, was sich so aus dem Manga ergibt? Ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht so besonders gut aus. Oder ist das so ein bisschen der Geschwindigkeit geschuldet?
Ich glaube tatsächlich, das ist eine Mischung. Also auch bei Webtoon-Manga, du hast halt so einen Establishment-Shot, ne? Und danach weißt du ja quasi, wo sich die Figuren befinden, bestenfalls. Es sei denn, du machst jetzt tatsächlich einen Wechsel. Eine Person steht auf, geht zum Kaffeeautomaten oder öffnet eine Tür.
Zum mittelalterlichen Kaffeeautomaten?
Ja, okay, ne, jetzt sind so grundsätzlich. Aber ne, wenn jemand zur Tür geht oder eine Waffe greift, dann musst du halt wieder sagen, okay, jetzt befinden wir uns da und jetzt befinden wir uns da. Aber alles zwischendrin, besonders wo es halt dialoglastig ist, da guckt sowieso kein Mensch auf den Hintergrund, hoffe ich jedenfalls.
Frag mal Ingo.
Budum. Ja, aber das ist, also ich muss mal sagen, alles Richtung Borne de Ciné ist ja schon extrem anders. Na, das ist ja quasi wirklich eine andere Stilwelt. Und besonders was Richtung Boys Love und Jojo geht, also Richtung Mädchen, Manga, folgt halt wirklich eigentlich anderen Regeln, auch was Paneling angeht und so weiter. Das ist, ich glaube, innerhalb dem ist es schon recht rigide. Allerdings auch halt einfach, weil du weißt, was erwartet wird. Und da werden halt keine Ingo-Hintergründe erwartet in jedem Panel, ne? Die sind fein, wenn du da nur die Figur hast, die halt dasteht und quatscht. Und dann muss ich halt nicht nochmal die Bibliothek mit den 5000 Büchern im Hintergrund zeigen.
Also Schwerpunkt sind eindeutig dann die Charaktere und der Ausdruck und die Pose und die Gestik oder?
Ich würde sagen schon, also besonders in dem Bereich, da geht es halt mehr um die Emotionen und natürlich habe ich jetzt einige Shots drin, wo beim Hintergrund nicht gekleckert wird, aber das sind dann auch die, die mich dann immer teilweise zur Verzweiflung bringen, weil du da dann Ewigkeiten dran sitzt und dann knallst du die Sprechblase rüber und dann ist doch wieder die Hälfte weg und ich denke mir so, oh. Warum hast du diese blöde Lampe jetzt gemalt? Und besonders im letzten Band, da hatte ich solche Holzfenster drin mit einem marokkanischen Muster und diese Dinge haben mich wahnsinnig gemacht, ne? Und ich dachte, shit, wie oft musst du jetzt dieses gottverdammte Fenster nochmal zeichnen?
Und das machst du auch alles mit der Hand? Machst du jetzt gar nicht irgendwie 3D oder weiß ich nicht, anders vorgearbeitet?
Ich mache mir bestenfalls eine Base, dass das wirklich dann immer homogen ist. Allerdings kriege ich den Stroke, also diesen Stift, den ich für Bound benutze, weil es halt auch eine spezielle Pinselspitze ist, die halt so ein bisschen gritty ist. Das würde ich bei 3D nicht reinkriegen. Das heißt, ich habe nur die Hilfe, dass ich die Base habe. Ich muss dann aber trotzdem im Worst Case den ganzen Bums nochmal nachzeichnen und kolorieren. Also viel hilft es nicht, aber es hilft genug, um es einfach genug zu machen, um nicht zu schreien.
Okay, gut. Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass bei Boys Love und Jojo Manga, dass das so diversen Regeln folgt. Das ist mir gar nicht so klar gewesen. Oder ich weiß auch nicht, wie rigide das ist. Also du hast gerade gesagt, das ist recht streng. Erzähl mal vielleicht ein bisschen, also was sind denn das für Regeln? So Shoujo und Boys Love ist ja eine riesengroße Community, die sich, glaube ich, über die Grenzen hinaus oft nicht so richtig erschließt.
Also, schwierig. Was bei uns ankommt in Deutschland, ist ja nur ein Bruchteil von dem, was im Ausland produziert wird. Ne? Wir kriegen, wenn wir mal ein Nischenprojekt kriegen, wir zum Beispiel Stigmata. Der erinnert sehr stark an die Sachen, die in den 70ern rausgekommen sind, weil er wirklich diesen extremen Retro-Charakter hat. Ne? Die Sprechblasen sind total speziell, die sind nicht rund, die haben abgerundete Ecken, das ist alles anders. Ne? Und solche Sachen schaffen es halt hier sehr, sehr selten hin. Das heißt, du hast halt schon sowas Generisches, wo aber die Verlage natürlich sich auch sicher sein können, dass das funktioniert. Und ich glaube nicht, dass man das verurteilen muss, sollte und kann, einfach weil das so ist, als würdest du als Supermarkt plötzlich keine Bananen anbieten, weil du keine Bananen magst, ne? Und alle anderen hätten dann keine Chance mehr, Bananen zu kaufen, obwohl jeder Bananen haben will. Dann spielt ja jetzt auch noch groß mit rein, dass Webtoon auch rübergeschwappt ist von Korea. Und dann haben wir noch die Manhuas, das sind die aus China, die ja auch wieder völlig anders funktionieren, ne? Weil da sehr viel 3D-Hintergründe sind, beziehungsweise die auch grafisch anders funktionieren, inhaltlich auch anders funktionieren, dadurch, dass Homosexualität in China ja verboten ist in dem Sinne. Ne? Das ist halt alles sehr subtil und das ist nicht so wie aus Korea, wo dann so, ja, Kamera drauf und heidriho. Aber von daher, das vermischt sich schon. Aber so dieses Klassische ist halt, dass die normalerweise sind die Seiten sehr luftig zum Beispiel. Ne? Du hast eine begrenzte Anzahl an Panels, die auf eine Seite geklatscht werden, bevor es dann auch wirklich anfängt, einen visuell zu ersticken. Und auch dieses, dass Hintergründe nicht unbedingt da sein müssen. Du hast halt keine großen Action-Szenen. Es ist halt so konzipiert, dass wirklich die Emotionen im Vordergrund stehen. Ich kann es furchtbar schlecht erklären, ne? Weil im Endeffekt das nicht unbedingt was ist, wo ich jetzt sagen würde, ich bin absolut studiert in der Hinsicht. Mhm. Aber es folgt anderen Regeln. Boys Love zum Beispiel auch. Also du zielst halt aufs weibliche Publikum ab. Das Paneling ist da anders als ein Dragon Ball jetzt zum Beispiel. Und Textlastigkeit, würde ich auch sagen, ist jetzt balancierter. Du hast teilweise schon Manga, wo du erschlagen wirst von einer Textmenge, wo irgendein Redakteur dann meinte, das ist cool so. Und das hast du selten bei den Shoujo-Sachen und den Boys Love-Sachen. Und wenn ich sage, ich lade bei Tapas hoch, Tapas funktioniert ja nochmal ganz anders. Ne? Das ist ja Webtoon und dieser serielle Charakter zwingt dich natürlich auch, eventuell mehr Cliffhanger zu setzen. Das heißt, die Seiten anders zu planen, weil du natürlich so arbeiten möchtest, dass die Leute wieder zurückkommen und weiterlesen möchten. Ne? Das heißt, diesen Spannungsbogen, den du visuell wie auch erzählerisch planen musst, der läuft ganz anders als jetzt zum Beispiel bei einem reinen Printbuch.
Bound gibt es ja als Printbuch bei Ultraverse. Gab es da Probleme, sage ich jetzt mal, so bei der Umsetzung ins Printformat? Das war ja erst Webtoon, oder?
Genau, ich habe aber auch da schon immer diese furchtbaren quadratischen Seiten hochgeladen und dann war auch klar, okay, ich baue nicht alles um. Es bleibt jetzt halt quadratisch und dann steht das Ding halt quadratisch im Regal und alle finden es kacke, weil es nicht zu ihrer Billy-Ästhetik passt. Okay. Also ich habe auch von vielen gelesen, es passt nicht zu meiner Regal-Ästhetik. Tätig und nicht so gut. Wenn es daran jetzt scheitert, ist okay.
Ja. Naja, gut, Stimmt, das ist schon ein Argument. Ja.
Ich glaube, Probleme gab es da nicht. Man kann jetzt höchstens sagen, dass ein paar Leser vielleicht so mit den Figuren nicht so d'accord waren, weil ich halt eine Person habe, die sehr offen ist mit ihrer Sexualität und ich glaube, so dem Average Boys Love Leser, der auf monogame Charaktere steht, hat nicht so ganz ins Weltbild gepasst.
Ach so, okay. Ich wollte mal ganz kurz zurückgehen zu den Regeln. Ich möchte noch mal gerne auf diese Regeln zu sprechen kommen.
Ja, natürlich.
Weil das hattest du jetzt ja gerade so erklärt. Folgst du denen bewusst oder ist es so, dass du da das einfach intuitiv dann machst?
Also dadurch, dass ich ein quadratisches Format habe, fällt ja sowieso alles raus. Ne? Und ich bin schon, glaube ich, ein bisschen kreativer, was das Paneling angeht, wo ich dann teilweise auch von Jo gehört habe, so, das müsstest du jetzt aber nochmal neu machen. Das ist jetzt schon ein bisschen sehr schräg.
Kurze Anmerkung, Jo ist der Chefredakteur bei Ultraverse, gell?
Der Geschäftsführer, genau.
Geschäftsführer,
und mein Redakteur dafür. Also ich finde zum Beispiel teilweise so, was im franco-belgischen Bereich gemacht wird, ne, wenn du wirklich sehr, sehr kreativ wirst mit den Panels, liegen. Das finde ich teilweise wunderschön, ne? Wenn du aus diesen Regeln so rausbrichst. Aber für meine Leser ist das dann in Mikrodosen, sodass die sich daran gewöhnen, dass es eventuell nicht so läuft wie das, was sie normalerweise lesen, ne? Also wenn man das Paneling zu kreativ macht, glaube ich, wird es dann auch ein bisschen schwierig, dass das your average Online-Reader noch versteht. Das ist dann manchmal ein bisschen schade, aber ich muss jetzt auch sagen, exakt Paneling zum Beispiel ist mein Endgegner. Ich bin gefühlt nichts schlechter als im Paneling und dementsprechend ist das für mich eh immer so ein wahnsinniger Krampf, bis ich da was habe, was mich zufriedenstellt.
Was sind denn da die Regeln? Also ich selber mache ja Bande Dessinée, also wie du auch gesagt hast, das ist dieses klassische von links nach rechts, von oben nach unten. Also so, ich arbeite sogar relativ zeilenbasiert, aber ich breche zum Beispiel gar nicht so sehr aus diesem Zeilenraster aus, dass ich halt irgendwie so schräge Panel-Borders mache oder so. Wie ist das bei dir? Bei dir fliegen die Panels frei durch die Gegend oder wie?
Nee, gar nicht mal. Also wenn du quadratisch arbeitest, fehlt dir quasi der unterste Teil von einer DIN-Seite. Ne? Wenn du jetzt sagst, bei Bande Dessinée sind ja meistens so 3 Zeilen, oder?
Ja, das ist dieses Waffeleisen, nennt man das auch immer so.
Ja,
sieht aus wie ein Waffeleisen.
Ich glaube, Asterix hat auch immer dieses 4-Zeilen-Raster. Oder sind es 3? Boah, da müsste ich jetzt mal gucken. Herrje. Aber tatsächlich sind es relativ streng. Also bei den französischen Sachen kenne ich das nicht so, dass das so sehr frei wäre mit dem Paneling.
Ja, aber irgendwann ist dann halt auch ein Panel zu dünn, ne? Wenn du jetzt versuchst, noch eine Zeile reinzuquetschen. Also es sei denn, was ein Timeskip.
Genau. Das kommt manchmal vor. Also ich persönlich liebe halt extreme so Breitbildpanoramen. Das mag ich total gerne. Ich mag so diesen Briefschlitz manchmal so. Aber du hast recht, das macht eine Seite dann manchmal ein bisschen unübersichtlich und wimmelig. Da muss man ein bisschen aufpassen. Wie ist das bei dir?
In dem Bereich, in dem ich arbeite, ist so die Regel, du machst zwischen 3 bis 5 Panels pro Seite.
Reine Anzahl, ja.
Reine Anzahl, genau. Und dann kannst du halt gucken. Jetzt habe ich teilweise auch Panoramen drin, die dann über eine Doppelseite gehen. Aber ansonsten halte ich mich eigentlich schon relativ stark da dran. So zwischen 3 bis 5 ist cool. Wenn man versucht, noch mehr unterzubringen, wird halt alles wahnsinnig gequetscht. Und das macht dann auch keinen Spaß mehr. Zumal dann auch der Unterschied zwischen den anderen Seiten zu krass ist. Also man versucht ja so eine halbwegs homogene Konsistenz drin zu haben in dem ganzen Band, ne? Dass du es als Gesamtes konsumieren kannst und das halt ausbalanciert ist. So, wenn ich jetzt was habe, was so wahnsinnig vollgestopft ist, gibt es natürlich auch für den Leser einen ganz anderen Eindruck. Wo ich denke, wo es funktionieren könnte, ist, wenn du einen Charakter hast, der zum Beispiel eine Panikattacke hat, dass du damit dann visuell arbeitest und sozusagen dieses Bedrängtsein und diese Panik, wenn man die dann darüber rüberbringt oder so alles zuballert mit Sprechblasen zum Beispiel. Ne? Also, dass es absichtlich unangenehm wird für den Leser. Aber ansonsten so 3 bis 5 ist der Durchschnitt, um das so luftig zu halten, dass du nicht erschlagen wirst. Das ist so das, was mich immer dann umtreibt in der Nacht. So.
So, wenn du mal nicht zeichnest in den paar Stunden.
Was für einen Umfang hat denn das bisher eigentlich, Bound?
Ich habe jetzt 3 Bücher. Also die ersten beiden haben 156 Seiten. Das letzte war ein bisschen dicker. Und die Light Novel hat noch mal knapp 180 Seiten.
Du hast ja aber noch diverse andere Projekte auch, ne? Bist du wirklich 2019 eines Morgens aufgewacht und hast gedacht, ja, so ist die Geschichte von Bound, ich leg damit jetzt los? Oder ist das ist doch bestimmt bei dir auch innen drin, ist das doch bestimmt ein bisschen gewachsen oder so, oder? Oder sind das so Sachen, die dir ständig neu einfallen? Oder wie gehst du mit solchen Ideen um?
Bei Bound war es tatsächlich so, dass es über eine Illustration anfing und dann hat mich das nicht losgelassen und war dann eigentlich so relativ schnell klar, dass ich da eigentlich mehr machen möchte. Ich hatte ja seit 2008 relativ exklusiv in der Brettspielebranche gearbeitet und muss dann wirklich sagen, nach so 100 Spielen hatte ich dann echt, ich konnte nicht mehr, also ich hatte keinen Bock mehr drauf, immer nur für andere kreativ zu sein. Und da hat es dann wirklich mir in den Fingern gebrannt, mal wieder was nur für mich zu machen, weißt du? Also was jetzt auch nicht unbedingt auf einer Publikation abzielt oder damit großartig Geld zu machen, sondern einfach nur was zu machen, was für mich ist. Und da kam mir dann die Idee zu Bound eigentlich so wie gerufen, weil ich einfach anfangen konnte. Die ersten Seiten waren noch furchtbar ugly, es war alles falsch. sein. Ich musste mich von niemandem rechtfertigen. Es war einfach schön, loszuarbeiten, dann zufällig ein paar Leute zu haben, die zufällig mitlesen wollten. Und dann waren es zufällig irgendwann bei Tapas 1000 Leute und dann waren es halt zufällig irgendwann ein paar mehr. Und das war sozusagen, die Sterne haben sich einmal richtig gestellt für mich. Das war schön, ein Projekt zu haben, wo nicht dieser Leistungsdruck hinter war. Also in einer Brettspielewelt, ich habe teilweise 10 Spiele pro Jahr gemacht, nebenbei.
Auch wir haben deine Illustrationen im Schrank stehen, nämlich von Carcassonne. Da ist eine Edition, die du gemacht hast, ja. Cool.
Ja, siehst du, und es war halt wirklich so das Ende von der Arbeitszeit auf dem Carcassonne. Ich habe dann nach 654 Plättchen oder so, hatte ich dann einfach auch keine Lust mehr, weiterhin nur Miniaturlandschaften zu zeichnen und Miniaturschafe und dachte dann so, oh nee, eigentlich jetzt ist okay, jetzt hast du genug gemacht, ne? So, genau so fing Bound an. Und bei den anderen Projekten, ich habe ja ein paar, die schon seit 6 Jahren halt in der Schublade liegen und da so vor sich hin brennen, wo ich jetzt aber auch langsam so das Bedürfnis habe, die wirklich rauszukramen, ne? Also wo es jetzt brennt, wirklich ganz akut. Und wenn ich Ideen habe, die schmeiße ich immer in meine Notizen beim Handy und gucke dann, ob ich die nach einer bestimmten Zeit immer noch cool finde. Und wenn ich die dann nach einer bestimmten Zeit cool finde, gucke ich halt, ob irgendjemand eventuell Interesse daran hat, das zu publizieren.
Du hast es ja bei Tapas ja auch so gemacht. Du hast deine Comics erst selber dort veröffentlicht und dann eben, wie gesagt, mit Crowdfunding das auch gemacht. Trotzdem liegt dir schon was auch an der Verlagszusammenarbeit, oder wie?
Ja, weil die Online-Community, die wirklich online lesen und die in den Laden gehen, sich ein Buch greifen, sagen, oh, das finde ich aber schön, damit zur Kasse gehen und das kaufen, sind eigentlich komplett disconnected. Also du hast nicht unbedingt die Leser online, die das Ding dann auch tatsächlich offline lesen und umgekehrt. Es gibt genug, die sagen, sie lesen nur Print, gar nicht digital. Und es gibt einige, die sagen, sie lesen nur digital. Das reicht denen und die holen sich dann halt eventuell nur ihre Highlights zum Beispiel. Und das ist total spannend. Also für mich zumindest, dass das in Deutschland immer noch so ist, dass du sehr viele Leser hast, die sich online gar nicht rumtreiben. Zumal ich Self-Publishing ja auf Englisch mache und einige Leser, die kriegst du einfach ums Verrecken nicht dazu, Englisch zu lesen. Und da habe ich auch volles Verständnis für. So dementsprechend sind das für mich schon zwei komplett separate Bereiche.
Wie kommt es aber, dass du deine Sachen auf Englisch machst? Weil du bist ja auch nicht Native Speaker eigentlich, ne?
Nee, ich bin nicht Native Speaker. Ich habe aber 15 Jahre lang in einer englischsprachigen Firma gearbeitet. Dementsprechend war es halt auch teilweise so, dass du dann halt, weiß ich nicht, 3 Jahre lang mit jemandem auf Englisch gesprochen hast, weil es war halt so. Und irgendwann kam dann mal raus, die andere Person ist ja auch Deutsch.
So. Ach, echt?
Das war dann mal ein bisschen blöd, aber so ist es halt, wenn du 3 Jahre lang nur im Meeting sitzt und alle sprechen Englisch, dann gehst du halt davon aus, dass es so ist. Und die Leserschaft, die ich online habe, die ist halt eher international. Dementsprechend habe ich halt gedacht, okay, du klammerst jetzt nicht 99% deiner potenziellen Leser auf, sondern schmeißt es halt in Englisch rauf.
War das dann Anna Blue auch, für das du da gearbeitet hattest?
Ja, auch.
Weil das ist ja auch so eine ganz super erfolgreiche Serie gewesen, ne? Die jetzt aber leider zu Ende ist, weil ich es mitbekommen habe.
Genau, also Anna, die Sängerin, war 10 oder 11, als die unter Vertrag kam beim Label mit dem ersten Song. Der ging ja dann stark viral.
Moment, 10 oder 11, die war 11 Jahre alt?
Genau.
Was? Und dann kam die unter Vertrag als Sängerin?
Genau. Und dann war aber eine ganze Weile Ruhe. Und dann gab es Umstrukturierungen in der Firma, damit zusammenhängt auch beim Label. Und irgendwann waren von den 12 Leuten, die da original da waren, nur noch 2. Und das waren dann quasi ich und noch ein Musiker. Und dann kam irgendwann mal das Gespräch drauf, dass wir sozusagen ja noch erstmal gucken müssen, was kann jetzt gemacht werden, ne? Wer muss betreut werden und so weiter, an welchen Projekten, welche müssten jetzt wieder aufgegriffen werden, an welchen müsste gearbeitet werden. Und dann hatte man mir Anna vorgesetzt und das war erstmal so eine richtige, ich will nicht sagen Hexenjagd, aber es war wirklich wie Ostereier durch Deutschland suchen, blind, weil ich nicht wusste, existiert die noch? Wie ist der richtige Name? Weil der wurde ja auch nie genannt, ne? Auch von den anderen nicht, die sie betreut haben. Wer ist das eigentliche Label? Wen muss ich anschreiben? Wie heißen die Leute überhaupt? Und das war dann erstmal wirklich 3 Wochen lang durch halb Deutschland telefonieren und suchen aktiv. Das war total spannend, aber lustigerweise, ich habe sie dann wirklich gefunden. Da hat er noch gefragt, hättest du Bock nochmal weiterzumachen? Und dann kam, ja. Und Dann dachte ich mir so, okay, cool. Und so kam das dann, genau. Und dann hatte ich sie erstmal 4 Jahre.
Und wie alt war sie da?
Ich glaube, also als ich gegangen bin, war sie dann 21. Ich weiß,
okay. Da ist ja dann doch ein bisschen Zeit vergangen.
Genau, aber es ist halt so, ne?
Du hast sie dann sozusagen aktiv suchen müssen.
Genau.
Die Sängerin, die Musikerin. Ist sie in Deutschland? Darf man das fragen? Oder
klar. Ja, sie ist in Deutschland.
Ja, und dann habt ihr dann so eine Art Restart gemacht mit einem kleinen Team.
Genau, also Team intern war ich. Und dann hatten wir aber Gott sei Dank noch die, also ich hatte noch die Option, dann beim Videoteam reinzugrätschen und da dann Zeit anzufragen. Und dadurch sind diese Comic-Stil-Videos entstanden, ne? Weil du halt dann plötzlich nicht mehr dieses Riesenbudget hattest für 3D-Zeit. Die das erste Video gemacht haben, die haben ja in der Zwischenzeit dann auch einen Oscar gewonnen. Und für Monsieur Blow.
Also Anna wurde als 3D-Charakter gebaut und mit diesem Charakter wurden Videos gemacht.
Genau, das war das erste. Und davon sind wir dann weggegangen, einfach weil es eine Budgetfrage war, ne? Und wenn du das Budget nicht mehr hast, musst du dich halt ein bisschen umorientieren. Und dadurch, dass so viele Fans auch in der Comic-Szene bzw. eine Manga-Szene unterwegs waren, habe ich dann gesagt, okay, wir machen die Ausrichtung darauf, weil es einfach zur Zielgruppe passt. Und dann hat es auch recht gut funktioniert. So, und so ist das dann entstanden, dass es da dann auch einen Comic gab und die letzten Musikvideos dann auch wirklich diesen Comic-Charakter hatten. Und dann habe ich gekündigt.
Ach so, okay.
Also ich muss gestehen, Anna Blue kenne ich jetzt auch nur von einer anderen Kollegin, die auch dafür gearbeitet hat, die Lou Britko.
Von Lou? Ja,
ne? Grüße gehen raus. Ansonsten ist es komplett an mir vorbeigegangen. Also es muss ja auch.
Du bist auch nicht Zielgruppe.
Ja, würde ich auch sagen, ja.
30 Jahre zu alt. Nee, aber es ist halt, ich glaube, wie bei vielen anderen Sachen, da musst du halt eine bestimmte Mentalität haben, beziehungsweise musst du bestimmt, wenn du bestimmte Themen ansprichst, sprechen die halt auch nur bestimmte Leute an. Und das ist halt besonders für die Teenager, für die Jugendlichen, für die, die eventuell dann auch sich nicht so ganz verstanden fühlen von dem Rest, die vielleicht die einzigen Gothics sind in einem Dorf am Arsch der Welt. Ja, diese Zielgruppe. Und ich finde es aber auch cool, dass wir die Chance bekommen haben, exakt für diese Kids das zu machen, ne? Und da auch dann tatsächlich sozusagen Teil der Jugendzeit zu sein. Das finde ich total schön, dass du zurückgucken kannst und sagen kannst, so hey, ich war ein Teil von deinem Leben zu diesem Zeitpunkt, ne? Wo es für dich so wichtig war, dass du was hast, woran du dich festhalten konntest.
Dieses Ding mit der Anonymität, also so, das scheint ja ein ganz großes Ding zu sein, auch gerade in der Manga- und Anime-Szene, oder? Also man findet kaum Zeichner, Zeichnerinnen, die unter ihrem echten Namen in Erscheinung treten, aber du bist da irgendwie eine Ausnahme. Warum?
Was? Wirklich? Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil ich nie Bock hatte, mir da Gedanken drüber zu machen, zumal wenn du einen Künstlernamen hast, bist du ja sozusagen auch ein bisschen gefangen, ne? Weil du den halt dann wahrscheinlich so die nächsten Jahre benutzen willst und irgendwann ist das vielleicht dann so wie eine Lieblingseissorte, dann schmeckt das nicht mehr.
Also du meinst, ist mein Eindruck, viele Künstler und Künstlerinnen aus der Manga-Szene geben sich halt japanisch klingende Namen.
Ach so, aber ich mache keine Manga, weißt du? Also ich sage ja auch ganz offen, ich mache einen Comic. So, ich bin in Europa, ich muss mich jetzt nicht japanischer machen, als ich überhaupt nicht bin. Und ich bin da auch super ehrlich. So. Ich muss auch meine Hauptfigur nicht Sakura nennen oder jetzt Yamato, weil ne, ich kann ja nur aus dem schöpfen, was ich hier sozusagen vor der Haustür habe. Und auch da finde ich, man muss jetzt nicht sich sozusagen andere Kulturen komplett ausleihen, nur damit die Leser lesen. Also es gibt ja immer noch diese Verpöntheit sozusagen von Euro-Manga oder von Euro-Manga. Und das finde ich, das hat die Szene überhaupt nicht verdient. Also besonders, was Ankammer da in Frankreich macht, ne? Das ist halt echt schon Spitzenklasse. Und ich meine, Kova jetzt zum Beispiel ist so gut, dass es auch in Japan publiziert wird. Also wir müssen uns nicht schämen dafür, dass wir europäisch sind. Aber ich verstehe schon, warum das Leute machen. Und ich finde das völlig in Ordnung. Wenn jemand aber natürlich versucht, sozusagen einen kulturellen Deckmantel zu bilden, nur damit er Sachen verkaufen kann, mit der Prämisse, dass er japanischer ist als Japaner, das finde ich dann halt ein bisschen unsexy.
Es gibt ja wirklich sehr, sehr viele Manga-Zeichnerinnen, Zeichner. Ich sage jetzt trotzdem Manga, also weil du verstehst schon. Ne? Also wir reden vom Gleichen.
Aber also jetzt Donald Duck ist in Japan auch Manga, ne? Manga heißt halt nur Comic, so.
Ja.
Gönn dir.
Ja, das ist halt so ein Stempel, ne, den man dann benutzt. Ich weiß nicht, also für mich ist es so, ich benutze halt den Begriff um die Art des Zeichnens und auch so das Gefühl, ehrlich gesagt, beim Lesen so ein bisschen abzugrenzen. Also für mich ist das doch irgendwie, es gibt ja auch viele Mangas, also jetzt wirklich mal Mangas, die aus Japan und anderen asiatischen Ländern kommen, die jetzt nicht so klassisch sind, sage ich mal, aber trotzdem sind die halt eindeutig als Manga erkennbar.
Ja.
Wie ist das denn für dich? Würdest du dich denn aber trotzdem von diesem Manga-Kosmos, sage ich jetzt mal, auch lösen oder ist das was, wo du dich immer zu Hause fühlst?
Ich würde mich nie komplett davon lösen, weil ich das ja auch sehr gerne konsumiere. Also es gibt genug Serien, die ich sammle, wo ich mich auch schon drauf freue, wenn die irgendwann in Deutschland auch rauskommen. Und Gott sei Dank gibt es jetzt auch immer mehr für meine Altersgruppe. Das war für mich jetzt auch mit meinen neuen Sachen so wichtig, dass ich was mache, was für meine Altersgruppe ist, was ich halt gerne lesen möchte, ne? Und nicht nur immer quasi die für 16-Jährige, weil auch die 16-Jährigen sind irgendwann 26, 36 und 46 und möchten dann vielleicht immer noch Stoff lesen. Und ich glaube, ich werde halt immer in der Bubble sein, aber wie früher und auch zwischendurch immer eher so am Rand. Also nicht ganz Fisch, nicht ganz Fleisch, weißt du? Das finde ich aber eigentlich ganz schön, wenn man nicht so hardcore drin ist, sondern vielleicht sich auch nur die schönen Seiten rauspicken kann und sich jetzt aber mit den ganzen Dramen und so weiter gar nicht so wirklich beschäftigen muss, weil emotional ist sowieso keine Zeit für. Mit zwei kleinen Kindern. Dementsprechend, mir geht es eigentlich so, wie ich es jetzt mache, ehrlich gesagt, richtig gut.
Ist das so viel mit Drama und was weiß ich da irgendwie? Oder?
Was für Dramen?
Ja, genau.
Was für Dramen?
Ja, genau. Wir sind ja immer gar keine Ahnung.
Nein, ich weiß nicht, das gab jetzt halt ein paar Sachen, wo jemand sich das ja einfach gemacht hat. Also so eine Serie wurde zum Beispiel gecancelt, die war sehr groß. Frag mich jetzt nicht nach dem Namen, ich habe es dann nicht gelesen, ich habe es so schnell wieder vergessen. Ich dachte bloß so blöd gelaufen, wo jemand halt wirklich sehr viel kopiert hat, weißt du? So. Und das sind halt Sachen, wenn du sowas machst, musst du halt damit rechnen, dann auch erwischt zu werden. Und der wurde dann halt erwischt. Und das ist genauso wie das Problem mit der ganzen KI-Grütze jetzt im Romanbereich, ne? Oder tatsächlich auch KI im Manga- oder im Webtoon-Bereich. Da fragt man sich dann natürlich auch immer, wie weit kommen die Leute dann damit durch, beziehungsweise wie weit kannst du gehen, bevor die Community dann wirklich empört aufschreit. So.
Ah, also ist dort die Akzeptanz auch gar nicht so hoch, ne? Also
Nein,
von KI.
Also ein Streaming-Anbieter musste halt zurückrudern. Die hatten die Untertitel KI generieren lassen.
Oh je.
Und das ging komplett schief. Also da gab es so einen großen Aufschrei, das wurde überhaupt nicht angenommen von der Community. Ne? Die haben dann quasi alle die Stinkefinger gezeigt, dass die wirklich dann auch zurückgerudert sind und das nochmal neu gemacht haben mit einer korrekten menschlichen Übersetzung.
Ja, spricht ja für sie.
Genau so, aber es spricht auch für die Community einfach. Ne? Also wie wirklich, dass da mit harten Bandagen dann auch gekämpft wird, wenn du eine Sache nicht akzeptierst. Das finde ich ganz cool, dass man da immer noch sagen kann, da sind genug Leute, die dann auch auf die Barrikaden gehen, ne? Und dann so viel protestieren, dass es auch finanziell der Firma schadet, die dann so einen Shit macht oder zumindest versucht.
Und jetzt bei den Erzeugungen von Comics mittels KI gar nicht? Oder gibt's das? Oder?
Das gibt es. Also ich sehe es, andere sehen es auch. Die Frage ist natürlich bei dieser Schnelllebigkeit des Konsums, ne? Der da stattfindet, ob bei den Sachen, wo es passiert, wirklich die Leute das sehen und begreifen und ob es ihnen egal ist, Hauptsache sie kriegen Content. Das ist halt wirklich dieser Nachteil von Online-Publishing, auch auf Tapas und Co. Du musst halt immer nachliefern, ne? Sonst bist du total schnell weg vom Fenster. Also auf Tapas zum Beispiel sind fast 40.000 Creators und um da unter den Top 20 zu sein, musst du echt liefern.
So. Ah, verstehe.
Und dann auch nicht nur Schrott, so. Weil du bist halt nicht nur einer von, weiß ich nicht, 100 in Deutschland, sondern du bist dann halt einer weltweit in der großen Masse und versuchst dann halt irgendwie die Leute zu begeistern, ne? Dementsprechend dieses Fast-Food-Gefühl, was sich da entwickelt, wo du wirklich auch gezwungen wirst, teilweise 60 oder 70 Panels pro Woche rauszukloppen mit einem riesigen Team, das ist halt eigentlich schon nicht mehr menschenwürdig sozusagen, also für mich zumindest so vom Workload her.
Wie gehst du denn mit diesem Druck um? Also ich meine, das ist doch auch total frustrierend eigentlich, oder? Wenn man das dann einmal so durchschaut hat.
Also Tapas und ich sind so wie Frenemies, würde ich mal sagen.
Ich kannte das Wort nicht, aber ich weiß, was es bedeutet.
Wir haben eine sehr komplizierte Beziehung zueinander, also auch mit der Plattform an sich. Aber natürlich versuchen auch die einen dazu zu bringen, 3-mal pro Woche Seiten hochzuladen. Ne? So, das heißt wirklich kontinuierlich Content rauszujunken. So, und 3-mal die Woche Seiten wäre für mich zum Beispiel gar nicht machbar. Also im Leben kriegst du nicht hin. Dann muss nur einer hier mal ein bisschen rotzen, dann weißt du, safe, du liegst jetzt 2 Wochen lang. So, ne, mit den Kita-Keimen als Endgegner. Und dementsprechend finde ich das halt sehr unrealistisch. Natürlich haben halt andere diese riesigen Teams hinter sich, aber im europäischen Raum ist das noch gar nicht so gang und gäbe und dementsprechend kriegst du das halt gar nicht gestemmt. Und es gibt ja jetzt auch genug Zeichner in den letzten Jahren, die daran wirklich eingegangen sind, also wo es wirklich menschliche Dramen einfach gab, ne, wie zum Beispiel der Zeichner von Solo Leveling, der ist ja auch tot, Dubu. Und gefühlt wurde da dann auch nicht so wirklich Rücksicht drauf genommen auf seinen Gesundheitszustand, weißt du?
Um Gottes Willen, also ist der Mann ist an Überarbeitung gestorben, oder?
Es wurde nie gesagt, woran er gestorben ist, aber er war nicht alt, sagen wir mal so. Er war jetzt nicht in einem Alter, wo man normalerweise so sterben würde. Und du bist halt in dem Augenblick eine Maschine, die produziert, ne? Und da geht halt viel von dieser Menschlichkeit verloren. Das ist halt auch ein Grund, warum ich jetzt erstmal bei Bauen sozusagen Pause mache, ne? Mich auf andere Sachen konzentriere, einfach damit ich einfach Lebensqualität auch habe, die dann ein bisschen auch auf der Strecke blieb, weil du halt nur immer am Ackern bist, immer nur so tschack, tschack, tschack. Deadline, Deadline, Deadline. Jetzt habe ich die auch, aber halt ein bisschen langfristiger und kann mir das ein bisschen besser einteilen gerade.
Woran arbeitest du gerade? Kannst du da ein bisschen erzählen?
Im April kommt von mir der erste Teil von der Light Novel Trilogie bei Egmont raus.
Oh.
Da ging auch das erste Buch tatsächlich heute in den Druck.
Gratulation.
Danke. Es war jetzt nochmal wirklich ein ganz schöner Sprint und wirklich sehr spannend auch, weil es ja jetzt auch mein erstes Projekt mit Egmont war, beziehungsweise ist. Und da kommen dann im 2-Monats-Rhythmus tatsächlich die Folgebände raus. Also es geht jetzt wirklich Schlag auf Schlag. Und ich hatte das letzte Jahr, beziehungsweise doch letztes Jahr und jetzt dann noch Januar und Februar diesen Jahres an der Trilogie gearbeitet. Und jetzt zeitversetzt kommt es in Deutschland raus. Und wir haben jetzt noch ein paar Sachen, die dann folgen, auf die ich mich sehr freue. Beziehungsweise da freue ich mich einfach drauf, auf die Arbeit, die jetzt kommt. Nach der Arbeit an der Trilogie und gucken.
Das ist dann noch ein bisschen geheim wahrscheinlich.
Das ist noch ein bisschen geheim, aber genau, im Sommer hatte ich mir jetzt auch so ein Projekt, da hatte ich wirklich gar keinen Chill. Ne? Ich hatte die Idee im Kopf und dann innerhalb von quasi 3 Tagen alles zusammengestellt und ich meinte bloß, hier ist das Cover, hier ist die Geschichte. Oh. Ich finde die total cool, okay. Ich mache die jetzt einfach.
Ja.
Und dann kam noch so, ja, aber wir müssen ja noch die anderen Sachen machen. Ich so, nee, sorry, ich muss das jetzt dazwischen schieben, das brennt wirklich.
Okay.
Buchstäblich, es brennt unter meinen Fingernägeln. Ich muss das jetzt machen, ich muss das rauskriegen, sonst macht mich das wahnsinnig. Und das wird jetzt mein Sommerprojekt. Das hatte ich auch schon auf Instagram angekündigt. Das wird halt One Hell of a Job. Da geht es um Excel und um Brihas und es wird lustig, glaube ich.
Und ist es so, dass du bei deinen neuen Projekten auch immer schon das Ende vorher kennst?
Bestenfalls ja. Bei dem anderen, woran ich jetzt sitze, war es tatsächlich so, dass ich jetzt das schon 6 Jahre in der Schublade hatte und dann auch dachte so, du hast Buch 1 komplett durchgemappt, du hast Buch 2 komplett durchgemappt, aber wie geht die Geschichte jetzt aus? Und dann dachte ich mir aber auch 6 Jahre lang so, irgendwann hast du deinen Eureka-Moment, der wird schon noch kommen.
Yeah.
Ganz entspannt, ne? Du musst es jetzt nicht forcieren. Und wirklich letzte Woche, ich stand in der Küche, habe die Möhren geschält und dann war es da so plopp. Ich so, cool. So mache ich jetzt.
Yeah. Magic.
Und was machst du dann in so einem Moment? Stürzt du dann sofort an den Schreibtisch oder schreibst du was auf oder was machst du?
Ich bin natürlich voll das Millennial-Kind. Ich schicke dann erstmal eine Sprachnachricht an meine besten Freunde, damit ich es nicht vergesse.
Ah, okay. Ja, du, ist klar. Früher hat man das mit Diktiergerät gemacht. So.
Oder mit Brief. Erstmal schnell einen Brief schreiben, ne? Und eine Woche später kam dann zurück, so Brief zurück.
Ja.
Nee, aber tatsächlich. Ich schreibe das, wenn ich es schaffe, schreibe ich es nieder. Wenn die Idee danach weg ist, war es offensichtlich so schlecht, dass ich sie mir nicht merken musste. Dann habe ich Pech.
Das weiß man dann ja nicht mehr, wenn sie weg ist. Verdammt. Ja, davor habe ich auch immer so ein bisschen Angst. Wenn du hast so eine Idee, ja, und dann, was mir ja auch schon passiert ist, das habe ich meistens so direkt nach dem Aufwachen oder so, wenn ich denke, oh, eigentlich cool, eigentlich müssen wir mal machen, könnte ich mal machen. Und dann 10 Minuten später, plopp, weg.
Ja.
Schreibst du das nicht auf dem Handy oder so? Ich habe, wie gesagt, ich habe Samsung Notes.
Ich bin da noch zu verpennt.
Och Mensch, ist einfach total so bescheuert. Post-it-Note.
Ja, ja. Ja, genau, vielleicht sollte ich das mal machen. Aber ich bin ja selbst nicht, ich bin ja kein Autor. Also in dem Sinne, ja. Also ich zeichne ja nur.
Und, vielleicht bist du genau deshalb kein Autor.
Vielleicht deswegen.
Aber ganz ehrlich, ich meine jetzt mal aus der Sicht als eine Person, die zeichnet und schreibt. Ne? Ich kann einen kompletten Roman in 3 Monaten runterruckeln. So, wenn ich wirklich keinen Chill habe, wenn es brennt, wenn alles ganz wichtig ist, dann schaffe ich das. Ich habe das ja jetzt auch schon gemacht. Nee, das war sogar in 8 Wochen. Ich habe ein komplettes Buch in 8 Wochen geschrieben.
Okay.
Einfach weil ich wollte. So,
wow.
Aber ich brauche halt für den letzten Bound-Band habe ich 3 Jahre gebraucht. Und das steht halt wirklich in keiner Relation, wie viel Zeit ein Zeichner braucht zum Zeichnen. Und dementsprechend, ich habe da wirklich vollsten Respekt einfach vor allen, die das Vollzeit machen, also auch vor dir, ne? Und das auch danach, nach Jahrzehnten dann immer noch sagen, ich mache das gerne und nicht weinend über dem Tisch sitzen, weil das halt einfach so unfassbar viel Arbeit ist. Auch ich mache eine Seite Skript und dann wären das 16 Seiten zum Zeichnen. Das ist wirklich, steht wirklich in keiner Relation. So meine Arbeit versus die Arbeit, die danach kommt für den Zeichner.
Er ist auch noch so fies, dass Comics ausgerechnet sich so schnell auch lesen lassen, ne? Dann, das ist echt so unproportional.
Ja, und dann kriegst du einen Kommentar, oh, ich habe das jetzt alles in 3 Stunden durchgelesen.
Ja,
ich so,
danke.
Ja, okay, ich habe nur 6 Jahre gebraucht.
Fies. Schon oh. Ja, genau. Wann kommt, wann geht's weiter?
Ja, genau.
Wie? Dauert wieder ein Jahr. So Messages kriege ich ja auch manchmal so. Ja, das ist ja wohl, geht ja gar nicht, dass ich da so ein Jahr lang auf den nächsten Band warten muss und so. Und da denke ich auch so, hallo? Gib mir doch mal eine Sekunde.
ich möchte auch noch schlafen.
Will ich immer mal ein bisschen, soll ja auch gut werden, ne? Also,
genau, ja, so. Ja. Und das ist es halt, ne? Also dieser schnelle Konsum versus das, wie lange eigentlich so eine Seite braucht, das ist einfach krass. Und manchmal ärgert mich das, dass die Leser das gar nicht so wertschätzen. Also generell übrigens, ne? Nicht nur jetzt bei meinen Sachen. Auf der anderen Seite lese ich ja genauso. Wenn ich ein Buch aufschlage und da total drin bin, ne? Dann schlägt man halt auch die Seiten schneller um, als du gucken kannst und bist dann total sad, wenn es vorbei ist. Und denkst, okay, wo ist der Nachschlag?
Aber die Autoren oder Autorinnen und Zeichnerinnen, die werden doch auch ein bisschen gefeiert, so für das, was sie machen, oder? Also wenn man halt sagt, so, ach, von der finde ich die Figuren am schönsten oder die Hintergründe oder die Story ist am besten von dem und dem oder so.
Genau, und deswegen bin ich jetzt eigentlich ganz froh, dass ich jetzt gerade tatsächlich in dieser Luxussituation bin, Light Novels zu machen, die sich halt deutlich schneller produzieren lassen auch, ne? Und einfach auch Projekte machen kann, auf die ich voll Bock habe und da aber auch jetzt erstmal sozusagen Bücher rauskriege an sich, ne? Nicht nur im 3-Jahres-Rhythmus, sondern sagen kann so, hey, Ende des Jahres sind halt 4 Bücher wieder draußen, was total schön ist für einen Leser, ne? Weil natürlich, wenn er sagt, ich finde das schön und ich möchte mehr lesen, dann kann ich sagen, Glückwunsch, da gibt's noch mehr. Bitte greif nur zu. Das ist halt das, wo ich manchmal ein bisschen traurig bin, dass ich so viel Zeit in der Spielebranche verbracht habe, weil ich natürlich viel früher hätte auch wieder anfangen können, Bücher zu machen. Auf der anderen Seite natürlich sollte man da wahrscheinlich eher rangehen, so, okay, das war auch eine coole Zeit und du hast viel gemacht und dann deine Sachen zwischendurch halt bei Rossmann und in den Spieleläden gesehen. Und das ist auch okay, ne? Auch wenn die 2-Jährigen dich dann dafür nicht feiern, weil sie sich gar nicht dran erinnern können, dass du deine Sachen gespielt hast.
Ja, wir könnten noch ewig weitermachen, aber ich glaube, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Anne, wir haben eine bestimmte Frage, die wir allen unseren Gästen und Gästinnen am Schluss stellen. Und zwar, hast du für uns und für unsere Zuhörerschaft einen besonderen Zeichentipp? Was wäre dein Zeichentipp?
Einfach anfangen. Ich habe mir da wirklich Gedanken drum gemacht und ob es irgendwas gibt, was so extrem tiefsinnig oder total praktisch ist. Aber ich habe auch viel mit Neuzeichnern zu tun, die halt strugglen, weil sie komplett überfordert sind von all diesen krassen Tipps, die es gibt und diesen Hacks. Und dann hier noch ein Tutorial und da noch ein Tutorial, ne? Und vor Schreck eigentlich so ganz vergessen, dass es ja eigentlich nur darum geht, erstmal mit Freude zu zeichnen, ne? Und wie bei allen anderen Sachen, dass du 10% Talent hast, aber dass 90% wirklich das Arbeiten an deinen Zeichnungen ausmacht. Also meine, wie gesagt, meine ersten Seiten sahen auch voll ugly aus und ich finde es aber völlig okay, ne, weil du halt diesen Werdegang siehst. So je mehr man zeichnet, desto besser wird man. Und das ist doch eigentlich auch eine schöne Sache. Und deswegen, das sollte man vielleicht nicht vergessen, dass es wirklich so eigentlich komplett basic ist. Fang einfach an. Und man braucht nicht irgendwelche super besonderen Sachen. Also viele denn, ich brauche ein iPad, ich brauche das Wacom, ich brauche unbedingt das. Nee, brauchst du eigentlich gar nicht. Einfach nur einen Stift und Papier und dann ist auch schön.
Das ist einer der allerbesten Tipps überhaupt.
Ja, und einer der schwersten gleichzeitig. Yeah.
Ich weiß, man könnte natürlich jetzt sowas völlig Krasses machen, aber es wird auch immer gefragt, mit welchen Brushes arbeitest du? Und dann denke ich so, weißt du, auch wenn ich es dir sage, mit den Brushes, vielleicht kommst du damit dann auch überhaupt gar nicht klar. Ne? Vielleicht sind die für dich dann total blöd. Ich habe jetzt tatsächlich, also ich musste, das kann ich ja noch kurz sagen, ich habe einer anderen Illustratorin ausgeholfen, weil sie Wimmelbilder fertig machen musste für einen Rolf Zukowski Projekt, was jetzt auch schon bei Ravensburger angekündigt wurde. Und ich habe ihre Pinselspitzen bekommen, weil ich auch meinte, hey, wenn ich dir jetzt deinen Stil, ne, mich anpassen muss, dann wäre das vielleicht ganz cool. Und oh, Alter, bin ich gestorben. Also größten Respekt, wie sie mit diesen Brushes umgeht. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie sie es macht. War wirklich so, ich dachte so, wow, wie sie von Punkt A zu Punkt B kommt, keine Ahnung. Aber im Leben habe ich es nicht geschafft, die so zu benutzen wie sie. Und das ist mir wieder aufgefallen, dass das halt totaler Bullshit ist, wenn du versuchst, dann das gleiche Ergebnis zu kriegen, nur weil du die gleichen Sachen benutzt. Das funktioniert halt sowieso nicht. Da bin ich ein bisschen gestorben, aber das Ergebnis war ganz schön.
Man stirbt immer mal so ein bisschen, auch beim Comiczeichnen, ja. Kann ich verstehen.
Genau.
Aber interessant, ey, wie das dann doch, also so diese Werkzeuge, wie viel das dann ausmacht doch, ja.
Es ist ganz viel Psychologie. Es ist eben genau das, so dieses einfach, naja, einfach ist leicht gesagt, also ein Anfangen halt, ne? Also so diese,
genau,
diese Schwelle zu überwinden, ja.
Ja, und es darf halt auch am Anfang richtig scheiße aussehen. Das finde ich völlig in Ordnung. Und das, die meisten wollen dann halt gleich so Endlevel sonst was haben, ne? Und das funktioniert halt nicht. Und diese Geduld, die dafür nötig ist, ich glaube, daran scheitern einfach viele. Deswegen gibt es ja auch einfach wenige, die wirklich nach Jahrzehnten noch wirklich in diesem Beruf dann eventuell arbeiten. Alle sagen, sie wollen es so gerne machen, aber das Durchhaltevermögen ist dann halt meistens nicht da.
Weise Worte.
Ja. Mhm. Jetzt sind wir am Schluss am Anfang angekommen.
So schließt sich der Kreis.
Oi.
Ach, das war total schön.
Ja, super. Voll schön, dass du bei uns warst, Anne, und uns so viele Einblicke in dein Schaffen und in deine Vergangenheit mit Bound gewährt hast. Vielen Dank.
Ja, danke und schön, euch mal wieder zu hören.
Demnächst mal wieder in echt, wenn Zeit vorhanden.
Ich hoffe es.
Ja.
Also, Anne, mach's gut. Vielen Dank für deine Zeit und bis bald.
Danke. Tschüss.
Mach's gut. Tschüss.